Ja, willkommen zum Podcast Ostfunk im Gespräch. Heute in Berlin mit Alexander Neumann und, ja, zwar ich unhöflich, natürlich mit Helene und mit Peggy.
Hallo, wir verzeihen dir.
Und ich
Hallo.
Und Hallo, ich bin Alex.
Wolfgang, und wir sitzen hier am Tisch und wir reden über das Folklore-Festival in Berlin im Haus Jungen Talente. Das erste war 1978. Das letzte war 1982. Alexander war sozusagen der Mensch, der die Programmgruppe geleitet hat, dessen Gehilfe ich dort war, das habe ich es richtig gesagt. Haus Jungen Talente war das größte Jugendclubhaus in Ost-Berlin, hatte einen wunderschönen Hof.
Auch bekannt aus der Podcast-Folge mit Stoffel.
Genau.
Ja, sehr gut.
Und wenn das Wetter mal nicht so doll war, konnte man aber in den Saal ausweichen. Und in diesem Saal war auch dann sehr viel Volkstanz. Und es gab einen kleinen Kellerclub, wo man so Dinge auch machen konnte während des Folklore-Festivals. Dann gab es ein Foyer, wenn ich mich recht erinnere,
wo
auch
so waren. Ich will aber jetzt gar nicht mit der Hausbeschreibung des Hauses der jungen Talente anfangen, sondern ein bisschen eher.
Ja, dann fangen wir an.
Mein Name ist Alexander Neumann. Ich habe 68 Abitur gemacht und bin dann zum Studium gegangen, Mathematik, das nebenbei. Und in der Schulzeit fing das an mit Hutnanny-Gruppen und später Singegruppen.
Und du warst in Berlin?
Ich wohnte in Dresden. Das ist dann hier vielleicht wichtig. Ich wohnte auch prima zentral, sowohl was eine Veranstaltungsreihe mit solchen Liedsachen betraf, als auch dass der Kulturpalast in Laufweite war von der Wohnung. So, und ich fing also an, und damals waren auch mehrere aus meiner Klasse in so einer Singegruppe. Und die Singegruppe nannte sich Folkloregruppe der TU Dresden. Und hier wird vielleicht deutlich, das war sozusagen mein frühjugendlicher Zugang zur Folklore und meine frühjugendliche Prägung, die bis heute ja irgendwie angehalten hat. Die war damals, und ich geriet dann über einen Klassenkameraden auch zu der Folkloregruppe.
Also die gab es schon, als du in Dresden warst?
Die gab es schon, als ich in Dresden war. Die hat sich, glaube ich, 66 gegründet, und 67 fing das dann für mich an mit dem Veranstaltungsbesuch. Es hat sich dann bei der Folkloregruppe sehr schnell herausgestellt, dass die Präsenz auf der Bühne jetzt nicht mein Ding ist, und insofern habe ich mich als Kartenabreißer und später dann als Organisator hervorgetan. Und das hat es irgendwie angehalten. Ich selber mache also nicht Musik, aber habe seit der Zeit, also 67, 68, mit solchen Veranstaltungen zu tun gehabt. So, und die Folkloregruppe Dresden, wie im Namen hervorgeht, hatte auch viel mit Folklore zu tun, prägt, wie gesagt, mein Begriff. Und Volkslieder im Sinne der Folklore gehörten da auch zum Repertoire. Also Repertoire wurden auch von der Bühne gesungen, und wer wollte, konnte mitsingen. Insofern war also der Unterschied zwischen Folklore und den anderen Liedern, die da vielleicht auch Chansons hießen, heute ist das nicht mehr so üblich, Liedermacher als Begriff gab es damals noch nicht. Aber man muss dazu sagen, in der Folkloregruppe gab es einen, der richtig selber Lieder geschrieben hat, namens Bernd Rump. Der hat das dann sozusagen auch in anderen Gruppen fortgeführt. Und
war der zeitgleich da? Ja, ne?
Ja, ja. Bernd Rump hat ein oder zwei Jahre her angefangen zu studieren an der TU als ich. Und ja, der tritt ja jetzt auch solistisch auf.
Also, Bei den Liedern habt ihr auch sehr viel ausländische Folklore gemacht, international.
So, es gab dann auch ausländische Folklore, was durch Zufall, was jemand mitgebracht hat. Zum Beispiel gibt es so ein italienisches Lied, Oli Oli Ola, was dann auch mit verschiedenen Texten versehen wurde. La Lega, das ist später in Deutschland als Filmmusik zu dem Film 1900 von Bernardo Bertolucci bekannt geworden. Aber wir kannten das schon vorher. Ich bin dann auch mal nachgegangen, weil ich Liedgeschichte, wo kommt das Lied her und wie kommt das in Repertoire so von Amateur- oder Profigruppen, was also nicht selber geschrieben ist. Und die La Lega kurzer Inhalt. Eine Frau kann genauso gut arbeiten wie ein Mann, also ging um Frauengewerkschaft. Da hatte einer der Mitglieder, seine Eltern waren Gewerkschaftsfunktionäre in Berlin, der hat dann in Dresden studiert und die hatten einen italienischen Gewerkschaftsfunktionär bei sich auch abends zu Gast. Und der hat dann auch zur Gitarre gegriffen und verschiedene Lieder gesungen. Und unser Kumpel, der dann sozusagen eine Generation später, der da in der Gruppe war, der hat die sich gemerkt und dann dort eingebracht. Und der sagte eben auch eines, als es derselbe war, der sagte auch eines Tages, ich habe ein schönes Lied. Es kam ein klein Wildvögelein und so. Also so traten diese Lieder ein und die wurden in dem Sinne, vielleicht war man eine Mandoline dabei oder anderes Instrument. Und er selber hat auch Five-String-Banjo gespielt. Aber da war nicht mit schottischer und irischem Sound und Grundrhythmus, sondern die wurden richtig so.
Und also wenn ich das richtig verstehe, war es eine Sache, die einerseits schon einfach aus der Musizierlust entstanden ist, aber es hatte schon auch so einen politischen Bezug von Anfang an.
Also die Gruppe, später wurde, ich weiß auch gar nicht, ob es den Begriff Singegruppe schon gab, als sie sich 66 gegründet haben, aber das war ja der, muss ich kurz abschweifen, dann komme ich zu der Frage, das war ja sozusagen die internationale Vorgabe, Folk und Ruth Nanny, die sehr amerikanisch geprägt war durch die Tiger und in der DDR dann durch Perry Friedman. Das spielte vom Repertoire ein und da war ja immer Politisches dabei. Wenn man sich die DDR-Petziger-Platte anhört, die 1963 aufgenommen wurde, da tauchen ja auch viele internationale Lieder auch mit politischer oder engagierter Bedeutung, ohne dass das jetzt im Text so nachweisbar ist, wie Zotzalosa fällt mir da ein, so als afrikanisches Lied. So, und da waren also immer politischer Bezug, war immer dabei, aber der stand nicht so vordergründig drin, wie es sich dann später bei den Singegruppen entwickelte, was dann auch umgekippt ist, was man zu dem Begriff Hofsänger führte. Das spielte also damals keine Rolle.
Was hat dich an dieser Musik so fasziniert, dass du sagst, dass es eigentlich bis heute was geblieben ist?
Ja, die Musik hat mir gefallen. Ich bin dann sozusagen auch, aber das ist die Prägung, was einen trifft und was einen erklärt und herangeführt wird. Ich bin dann auch sozusagen, dann kam natürlich die Beatmusik war schon zu meiner Schulzeit da. Das ist auch noch geblieben. Aber bestimmte Sachen der Rockmusik, die wichtig waren, sagen wir Hard Rock, die Purple oder so, die habe ich teilweise erst im Nachgang mitgekriegt, weil wir eben Folk gehört haben und so auch zu den Veranstaltungen, weil das da keine Rolle spielt. Ja, die Musik hat und die Lieder haben mir gefallen und gefallen mir jetzt noch.
Es war auch irgendwie die Stimmung, also man hat irgendwas zusammen gemacht, das war ein geselliges Singen. Also meine Erinnerung ist, dass man am Anfang gar nicht so sehr auf die Bühne, wir machen jetzt einen Auftritt, sondern wir singen irgendwas zusammen.
Naja, das war dort die Leute, die das sagen, die waren erstmal, wollten auf die Bühne. Das traf sich ja immer so, das ist ja immer keine Amateurweise. Nee, wir wollen jetzt zusammen Musik machen, das Ziel spielte dann schon mit rein und wurde auch praktiziert, das gemeinsame Singen. Aber erstmal, wenn einer Laufjäger Lauf eingestudiert hat, dann wollte der das auf der Bühne vortragen mit allen seinen Überraschungen. Der Refrain ist natürlich mit Singen geeignet.
Wie würdest du Hut Nanny übersetzen, sozusagen? Was war Hut Nanny?
Gemeinschaftliches Singen. Es gibt ja keinen Begriff dafür und 1966. Doch, da gab es also schon Singegruppen. Da musste sich ja der Hut Nanny Club Berlin in Oktoberclub umbenennen. Da wurden die englischsprachigen Ausdrücke aus dem offiziellen Leben etwas verbannt. Es gab zum Beispiel einen Artikel in der Jungen Welt, großer Artikel, seit wann wird Folk, dann stand da Volk mit F geschrieben. Also seit wann wird Volk mit F geschrieben, müssen wir das richtig aussprechen. Aber in diesem Umfeld hat sich also die Folklore-Gruppe gebildet und entwickelt.
Und als wir uns kennenlernten, warst du auch schon in Berlin?
Nee, ich bin erst 75 nach Berlin gekommen.
Okay, das heißt, ich glaube ja, sondern das erste Mal 1969 bei einer Werkstattwoche im Haus der jungen Talente begegnet, warst du noch aus Dresden da und ich war irgendwie als Beobachter aus Leipzig.
Genau, aus Dresden. Also wir haben natürlich als Gruppe wurden die dann auch zu solchen Werkstätten und sowas eingeladen. Und
nur so Zeitlinien, also weil du 69 meintest, also das ist jetzt alles eigentlich so vor dem eigentlichen Beginn der DDR-Folkszene, so wie du es immer beschreibst.
Ah, okay. Das war auslaufende Rüttner-Nähe-Zeit und dann Singebewegung. Deshalb habe ich das auch angeführt, dass also da durchaus auch schon Volkslieder und
davor
Folklore gesungen wurde. Ende der 60er Jahre gibt es ja auch Beispiele.
Es waren ja auch in diesen Liederbüchern für die Singebewegung waren auch eine Menge Volkslieder drin. Und selbst in dem FDJ-Singebuch Leben, Singen, Kämpfen sind ganz viele Volkslieder. Mhm. Und was weiß ich, Stefan Kraftschick hat mir mal erzählt, wir haben irgendeine Bekannte gehabt, die Regina, die dann mal versucht hat rauszukriegen, woher kommt denn das Repertoire eigentlich? Und hat dann Befragungen gemacht, woher kennt ihr das Lied? Und da hat Stefan geschrieben, irgendwie das Lied, DT64, Liederbuch Nummer sowieso oder Leben, Singen, Kämpfen. Das war das Hansel, dein Gretelein ist dein Paul Schlamperlein und
ja, also ich störe jetzt an Wolfgang sogar in dem Liederbuch Leben, Singen, Kämpfen, weil das war das FDJ-Liederbuch und Leben, Singen, Kämpfen, wir können es uns dann nochmal angucken, stand noch Klein drauf, später wurde das mehr in den und da haben wir auch Großteil des Repertoires gefunden, weil das, das gab es in manchen Haushalten und da guckte man rein. Gut, also diese Sache wollte ich also vorauschecken, dass das Volkslied da auch schon immer gab und immer eine Rolle spielte. Ich gehe dann schnell weiter. Die von der Folkloregruppe hat sich dann eine Songgruppe, erstmal doch Songgruppe Theo Dresden, also direkt eine Liedgruppe, abgespalten. Da, weil Bernd Rump sagte, ich will jetzt mehr meine Lieder machen, also um Bernd Rump, um den Liedermacher. Oder nicht, damals Liederschreiber Bernd Rump, dann ging es ja gar nicht so sehr darum, selber die als Solist auf die Bühne zu tragen. Der hatte einen kleinen S-Fehler. So. Also da hat sich dann die Songgruppe gebildet und ich bin dann sozusagen in der Nähe der Songgruppe geblieben. Aus der Songgruppe hat sich auch eine professionelle Gruppe entwickelt, die Gruppe Schicht. Dann 75, aber da bin ich 75 sowieso dann weg von der Uni gegangen. Da war ich soweit fertig.
Nach Berlin.
Nach Berlin.
Und was hat dich nach Berlin gebracht?
Das Stellenangebot. Weil, da sind wir wieder bei der Grünen Welle, weil ein Kollege, die Frau, bei der ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, die hatte mal früher studiert mit einem anderen Kollegen, der in Berlin ist. Und der hatte ihr gesagt, wir könnten hier jemanden einstellen und so hat mich das erreicht. Und da bin ich in die Akademie der Wissenschaften gegangen und da habe ich auch mein Berufsleben angefangen.
Als Mathematiker?
Als Mathematiker. Als ich angefangen habe zu studieren, gab es ja noch keine EDV oder Informationstechnik. Das ging erst 2-3 Jahre später auch als Angebot der Studienrichtung los. Aber die meisten aus meinem Studienjahr sind in der Informationstechnik gelandet.
Von der Mathematik mal wieder zum Lied. Du hast ja sehr zeitig Festival des politischen Liedes gemacht. Ja. Da haben wir uns auch getroffen. Wann war dein erstes eigentlich?
Naja, ich habe aus der Gruppe Passarimas, war einer, der dann auch beruflich nach Dresden gegangen ist, der Heiner Merten, war dann auch einige Jahre Leiter des Festivals des politischen Liedes und als der hörte, mal, ich komme nach Berlin, mache ja Veranstaltungsorganisation und so eine technischen Sachen, hat er gesagt, komm doch mal her und mach da mit, so ehrenamtlich. Und das habe ich da auch gemacht und das war dann, stand dann sozusagen im Zentrum meiner Liedbemühungen. Und dadurch lernte ich auch zum Beispiel die Brigade Feuerstein aus Hörsberda näher kennen, war dort auch relativ oft, also mindestens einmal im Jahr. Und dann entdeckte ich da auch Gundermann in der Brigade Feuerstein, der war ja am Anfang noch gar nicht so bekannt. Und habe über dieses Festival auch verschiedene andere Liedveranstaltungen verfolgt, indem wir da zum Beispiel mal hingefahren sind, um zu gucken, ist da jemand dabei, den wir auch einladen können oder wollen. Zum Beispiel die Gruppe Plus aus Leipzig hat mich also total fasziniert.
Die dann auch noch bei der allerersten Vogue-Werkstatt dabei war 1976. Mm. Aber Festival des politischen Liedes, muss man vielleicht sagen, das war eine Woche lang im Februar,
das war eine Woche.
In Winterferien in Berlin, eigentlich der Oktoberclub-Geburtstag.
Ja, und wir waren dann auch dort am Anfang, weil die Gruppe, also ob jetzt erst Folklore-Gruppe, also dann hieß sie noch Gruppe Passeremos, weil auch jemand in der Gruppe im Glas, die Folklore-Gruppe ist mir zu unpolitisch. Und Gruppe Passeremos, der Begriff Passeremos kommt aus dem spanischen Widerstand 36 bis 39, also aus dem Kampf um die Spanische Republik, wobei wir am Anfang gar nicht sicher waren, kann man überhaupt Passeremos sagen, weil auf Bildern und Losungen war immer nur Passeran, sie kommen nicht durch. Aber Passeremos gab es.
Wir kommen durch.
Wir kommen durch und das gab es als Zeitschriftenname. Schon auch sozusagen regelmäßig. Also jedenfalls gab es dann also die Gruppe Passeremos.
Was mir immer, ich glaube bei Passeremos schon, waren auch die Theodorakis-Sachen. Theodorakis saß 67 im Gefängnis. Und dann, er war in der DDR sehr populär. Ich weiß, er hat die Junge Welt so eine Aktion gemacht, dass man so Postkarten mit aufgeklebten Blumen ihm ins Gefängnis schicken könnte.
Ja, da muss man dazu sagen, dass der künstlerische Leiter der Folklore-Gruppe, der kannte richtig Theodorakis, wenn er ihn kennengelernt hat, weiß ich nicht. Aber der hat dann auch in der DDR die Plattenveröffentlichung von Theodorakis und betreut und
Peter Zacher
hieß der, das ist ein Verstorben. Ja, das und insofern war also Festival des politischen Liedes war eigentlich wie ein Multiplikator von den Sachen, die ich in frühjugendlicher Prägung von der Folklore-Gruppe kannte. Dadurch hat sich mein Horizont noch ein bisschen erweitert. Ja, und so, jetzt sind wir rausgekommen. Ach so, Festival des politischen Liedes. Also wir wurden dann auch als Gruppe Passeremos eingeladen.
Und du hast irgendwie dazugehört, auch wenn du nicht mitgespielt hast. Warst du immer trotzdem Teil dieser Gruppe?
Das also gab es aber in vielen Gruppen. Zum Beispiel war ja bei vielen Singegruppen auch dass die mal zu so einem Auslandseinsatz, also ab Sozialistisch und Oktoberclub auch, die haben dann immer geguckt, wenn da 10 Leute fuhren, dass er einen Nichtsänger mitgenommen hat, der sich
also
dann doch
kümmern musste. Also warst du so ein bisschen Bandmanager oder
Rodi. Also Rodi ist ja richtig.
Dafür da irgendwie bei mitzuhelfen, wo es was
zu tun
gab. Oder
schön geguckt.
Dafür zu sehen, ob es allen gut geht.
Wo können wir denn hier unsere Instrumente einschließen und so. So was hat man dann. Rodi ist da richtig Begriff. Sozusagen. Man hat sich zwar auch angerufen, wenn es um Auftritte ging, aber ich habe ja in dem Sinne da nicht vermittelt und Geld haben wir sowieso nicht groß verdient. Also Geld gab es ab und an, aber das ging dann in eine Gruppenkasse.
Aber beim Festival warst du meiner Ansicht nach ein paar Jahre auch Festival des politischen Liedes in der Programmgruppe.
Ja, also jedenfalls jetzt, dann waren wir, also ich kannte das Festival und als der Heiner Merten, der Festivalleiter, hörte, du kommst zu Berlin, dann machst du richtig bei uns.
Welches Jahr sind wir nochmal?
So, und ich bin 75 nach Berlin gekommen im Sommer. Und da habe ich angefangen, im Februar 1975 mitzuarbeiten. Da hatte ich ein Quartier, weil der Betrieb, wo ich angefangen habe, und mein knappes Jahr vorher zum Vorgespräch, die sahen, sie müssen mir ein Quartier besorgen. Und da kannte jemand von den anderen Kollegen, da vermietet einer ein Untermieterzimmer. Der will es aber gleich vermieten, erst im September, wenn ich komme. Und dann haben die das von Anfang des Jahres gemietet, hat der Betrieb, also das Akademieinstitut, sogar bezahlt. Und dann wurde sogar irgendein Messgerät dahin geschafft und in den Raum gestellt. Damit konnte der Betrieb, also das Akademieinstitut, den Raum als Lagerraum. Die mussten ja irgendwie bezahlen. Wir hatten einen sehr pfiffigen ökonomischen Direktor, der hat gleich gesagt, was machen wir denn da? Aber das jetzt war eine Abschweifung. Aber so bin ich also nach Berlin gekommen und da hatte ich auch schon im Februar das Quartier, da bin ich dann immer hochgefahren. Dann habe ich also Festival zuerst mir interessiert angeguckt als Besucher und dann habe ich da angefangen mitzuarbeiten. Zuerst als, also erst ja 1974 war ich Assistent von Lutz Kirchenwitz, also sozusagen sein Laufboss, aber da habe ich auch die Strukturen gut gelernt. 1977 habe ich das Organisationsbüro geleitet. Und dann später bin ich zu der sogenannten Programmgruppe gegangen und habe dann auch 69 und 80 die Politkirmes geleitet. Die Politkirmes war mal so eine Großveranstaltung in der Sporthalle, in der Werner-Seelenbinder-Halle, die inzwischen abgerissen ist. Ja, dann habe ich das also gemacht. Also da gehörte viel organisatorischer Kram dazu, aber man konnte sich in der Seelenbinder-Halle auch ein schönes Programm wünschen aus dem Festivalrepertoire. Wir hatten also Maria Faranduri war der erste größere Auftritt. Mhm. Also auch mit Theologiksliedern. Das hat also Spaß gemacht und man lernte was dabei.
Es war irgendwie so ein bisschen Volksfestcharakter.
Es war so.
Es ist ja Kirmes.
Kirmes war so in allen Ständen, in allen Nebenräumen. Es gab Stände und
Tombola und Kinderfest.
Kirmes und die. Ich habe auf meinem 60. Geburtstag habe ich in der Rede gesagt, nun mag man politisch inzwischen vom Festival des politischen Liedes halten, was man will. Aber dass ich meine Frau da kennengelernt habe, das hat sich bewährt. Und die hatte dann die Tombola unter sich. Mhm.
Ja.
Und dann sind wir uns dann hier gekommen.
Also würdest du da inzwischen Sachen auch skeptisch sehen, die passiert sind? Oder?
Naja, ich habe ja schon den Begriff Hofsänger verwendet. Also der Oktoberclub hat eine extrem hofsängerische Komponente. Die hat mir also nie gefallen, sozusagen. Obwohl ich sage, aber ich habe jetzt da nie gesagt, was macht ihr da für Scheiß, sondern man sagt, man wollte ja auch das Geld haben von den Institutionen, die wollten also die Reisen haben. Oder für die Politkirmes, die kostete, war ja auch nie umsonst, das Ganze. Also insofern habe ich mich schon mit dem System da durchaus auch identifiziert. Aber das würde ich also skeptisch sehen. Und das natürlich Stefan Kraftschick, den wir ja auch schon früher kannten als Sänger sozusagen, dass der dann nie auftreten durfte oder nie gewollt wurde. Das fand ich also auch schade.
Und ja, wie viel Gestaltungsspielraum hattest du denn und wo endete der? Also gibt es da Grenzen und wann hast du die erkannt und wie bist du damit umgegangen?
Naja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die Grenzen haben wir gar nicht benutzt oder an die sind wir nie gestoßen, sozusagen. Mhm. Also Bettina Wegner war schon weg und wir hatten, das war aber schon zum Schluss, da habe ich mal erlebt, wie Stefan Körbel, der hatte so ein Buch, so ein Lied gemacht, Beuteltier Uwe, ein verharmlosendes Stasi-Lied, sozusagen, der dann immer mit seinem Einkaufsbeutel hatte, immer dabei, wenn es was gibt, der an der Straße an irgendeiner Kreuzung da stehen musste und aufpassen, dass bei der An- oder Abfahrt der Offiziellen nichts passiert. Das hat übrigens auch in die Grüne Welle reingespielt, aber das nebenbei. Und der durfte das Lied nicht bringen und der hat dann konsequent gesagt, dann trete ich nicht auf und dann fiel die Veranstaltung aus irgendeinem Grunde auf. Das war sozusagen aber wir sind in dem Sinne, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt unbedingt dieses und jene Lied singen oder diesen und jenen Künstler haben. Das haben wir ja nie gemacht. Wir haben das ja nie bis zu, das wurde ja im Vorfeld sozusagen an anderen Stellen entschieden. Also ich hatte mal so eine Sache, die manche kritisch gesehen haben, Volksländer 1982. Und das war ein Programm, was auch sozusagen gesellschaftlich kritische Töne hatte. Es ist jetzt auch offiziell veröffentlicht worden. Hier ein Lied von Kurt Tucholsky an einen Genossen oder so, was Jürgen Wolf gesungen hat und sowas. Das kriegte man schon mit, aber das Programm hat mir Manfred Wagenbrett die Liste mal gezeigt. Ich habe mir die gezeigt, ich habe gesagt, ich kümmere mich um den Volksländerauftritt. Und dann haben wir das gemacht und dann war es, das hatte da auf der Ebene keinen interessiert, was in der, also wenn da gesungen wurde, nach der Schlacht von Rönfdier unter Sonnenunter, die ja seit 75 dann weggefallen sind. Das lief dann eben so durch sozusagen.
Das Publikum hat es aber noch gemerkt, also es war sozusagen eine Pause und dann kommt auf einmal ein ganz starker Beifall, der sich aus dem Lied heraus
aus den ersten erklärt. Tönen, wo man das Lied wirklich präsent haben musste. Aber
ihr hattet da keine Konsequenzen zu befürchten irgendwie für das, was die Bands, die ihr eingeladen habt, in
irgendeiner Form. Wenn es da irgendeinen Ärger gab. Also mir wurde mal ein DDR-Programm umgestellt, aber wir haben mit einem Freund, der auch damals beim Festival mitgearbeitet hat, Frank Stüben, haben wir mit den Gruppen geredet und ein tolles Programm gemacht. Und dann ging also Programm zusammengestellt. Und dann sind wir weggegangen und als wir nach 12 Stunden von der vielleicht Veranstaltung wiederkamen, hat der Hartmut König das Programm völlig umgestellt. Also auch sowohl in Liedern als auch in den Mitwirkenden. Und von da aus war es so 2-3 Tage davor. Sowas gab es, da habe ich mich natürlich geärgert, aber.
Jürgen Wolf hat erzählt, die haben ja 82 gab es den großen Knatsch bei der Folkwerkstatt in Leipzig mit der Oper, die dann nicht aufgeführt werden durfte, die Folkoper Die Boten des Todes. Und es war im Januar und im Februar wäre der Auftritt beim Festival des politischen Liedes gewesen. Und da hat irgendwie Hartmut König dann, ich weiß nicht, wie er mit Jürgen zusammenkam, aber und hat ihm gesagt, eigentlich wollten wir das dann absagen, aber wir sind ja großzügig und können das dann machen.
Und,
so.
Und mein Wagenbrett hat ja auch als Betreuer beim Festival des politischen Liedes gearbeitet und war einer der Spitzenbetreuer, weil er sein Englisch perfekt kam und er ja auch sich als Musiker gut einfühlen konnte. Insofern bekam er auch sozusagen die freie Wahl, wenn er dolmetschen wollte und wurde von den musikalischen Gästen gut verstanden. Von der Mentalität trafen die sich.
Und es war oft so, dass meine Wagenbrett, seine Übersetzungen viel länger waren als das, was die Ansage des Künstlers gewesen ist. Aber das war gut so, weil er hat die ganzen Dinge sozusagen ja gewusst, die das Publikum nicht wissen konnte. Ah, okay. Und hat dann eben das ergänzt. Und das war, also meine war wirklich der Optimale bei Sense Family zum Beispiel oder bei Die Gochen oder so. Also die irisch-schottischen, was ihm also auch von der Musik her irgendwie gefallen hat. Und was
und seine Lernjahre hat ja Manfred Wagenbrett auch beim Oktoberclub verbracht.
Also der Oktoberclub war eigentlich aus meiner Sicht eine ganz ambivalente Sache. Auf der einen Seite ein Talentebecken, wo ganz viele Leute, die dann, also Tamara Danz war irgendwann im Oktoberclub, Bob Blumer hat mit dem Oktoberclub irgendwo Kontakt gehabt, waren ganz viele, was weiß ich, die Liedermacher, Reinhold Andert.
Die haben dort alle gelernt, sozusagen. Mhm.
Und dann war es aber eben so, irgendwann, das war dann auch Jahrgang 49, also diese Profigruppe, die aus dem Oktoberclub wurde, die dann so diese Fahnenlied und so Sachen, wo ich dachte, es gibt in dem Land ein paar Probleme, die ich auch sehe und ich würde dieses Lied nicht so singen wollen.
Und was die Profigruppe betrifft, da hört man auch meinen Eindruck vor. Ergänzen. Also die haben sich 1973 gegründet. Nach den Weltfestspielen stellte man fest, ja, da nahm dann auch der internationale Austausch zu und die DDR war ja wie verrückt um ihre internationale Anerkennung. Konferenz von Helsinki und so, da waren sie noch nie.
Weit 75 war das, genau.
75, aber vorher, also haben auch Festivals und so gerne beschickt, Humanité und Frankreich und stellten dann also fest, das ist für Amateure gar nicht zu bewältigen. Wir bräuchten hier eine Profigruppe. Dadurch wurde die Gruppe Jahrgang 49 gegründet.
Dann gab es ja diesen Manager-Typen, der auch in der Doku zu sehen ist.
Renny Büttner, ja, der dann später Chefredakteur von Amiga wurde. Der kommt ja auch aus der...
Von was?
Amiga.
Amiga.
Der war dann viele Jahre Chefredakteur der Plattenfirma Amiga.
Also Oktoberclub war auch eine Kaderschmiede. Also,
René Büttner hat die Finanzen des Oktoberclubs gemacht. Als wir zum Festival des politischen Gebietes gefahren sind, hat er sozusagen unser Tagegeld ausgezahlt oder sowas, was es da glücklicherweise gab. Ja, wo waren wir jetzt abgekommen? Ach so, Jahrgang 49. Und ich mache so ein bisschen jetzt Archivarbeit und Statistik jetzt als Bundeshobby. Und da habe ich mich mal mit Jahrgang 49 beschäftigt und ich hatte Mühe, die Sache mit den internationalen Einsätzen, die baute sich dann ab, aber ich hatte Mühe festzustellen, wie lange gab es die Gruppe eigentlich, weil das dann so ein bisschen verlaufen ist. Die Gruppe als solche probte noch ab und an und hatte mal einen Einsatz, da war René Büttner schon weg, war da schon bei der Schallplatte. Und das Jahr wurde dann überein, also das Jahr 82 schälte sich dann raus als Schlüssel, aber ich hatte Mühe, das zu ermitteln. Also habe auch mit Mitgliedern wie Jörn Fechner oder so gesprochen. Nee, ich bin schon eher rausgegangen, sagte er, der hat dann Perry gemanagt und sowas. Also das waren sozusagen Sachen, die versiegt sind. So, jetzt waren wir erst bei den kritischen Sachen, ja, also ich habe zu Grasarbeiten die eigentlichen Sachen, wenn eine Gruppe gefiel gesellschaftlich, dann wurde zur Uni eingeladen oder dissidentische Liedermacher. Stefan Kraftschick hatten wir, glaube ich, Uni beim Festival anzulisten.
Aber Liedehrlich.
Liedehrlich hatten wir mal, also insofern war das dabei und kannte das aber.
Also man muss natürlich sagen, auf der anderen Seite war dieses Festival, es war ein internationales Festival des politischen Liedes, sagen wir mal des links engagierten Liedes, ich glaube das größte in der Welt, es gab wohl noch eins in Bulgarien, es gab vielleicht noch mal eins in Finnland oder irgendwie, aber Berlin war schon das umfangreichste, es war ein internationales Festival und für eine Band da eingeladen zu sein, war wie ein Ritterschlag. Also die Einladung zum Festival.
Ach so, also Festival des politischen Liedes hatte ich gemacht. Und da hat man natürlich auch andere Veranstaltungen verfolgt. Und als ich 77 dann im Orgbüro da angefangen habe, hörte ich 76, war in Leipzig im November vielleicht, eine Veranstaltung, wo sich die Folkloristen gefunden haben. Oder war ja gar niemand von uns. Aber jedenfalls, das haben wir verfolgt. Das hat sich dann auch auf unsere Einladungspolitik ausgewirkt. Volksländer war ja auch da. Liedehrlich hatten wir schon erwähnt. Und Wacholder vielleicht auch mal. Ich muss auch sagen, weil wir erst Oktoberclub erwähnt hatten. Der Oktoberclub hat dann, als die Folklore-Zeit kam, nach 76, 77, hat dann auch sein Programm nuanciert. Dann haben die auch so eine Sachen reingenommen. Oli, Oli, da, wir sind miteinander da. Oder der Bauernhimmel, und haben wieder Volkslieder ausgegraben, die am Anfang des Oktoberclubs, kann man auf der ersten Schallplatte nachhören, durchaus eine Rolle gespielt haben. Das ist dann durch das hofsängerische Element sehr nach hinten gegangen. Dann haben die, und natürlich, dass alle was Neues machen wollten, aber aus heutiger Sicht mit Abstand hat das nie vieles Bestand. So, also jedenfalls geriet ich dadurch zur Folklore-Szene erstmal verfolgt, aber die Musiker, die in Berlin auftraten, ich war auch in so einem Jugendclub, also im Haus der jungen Talente, der hatte dann im Keller so einen Club mit einer wöchentlichen Veranstaltungsreihe.
Freitagabend.
Der Leiter war Lutz Kirchenwitz, der hatte damals so eine Abteilung in dem Haus. Und da habe ich mich sozusagen schon in dem ehrenamtlichen Programmkomitee gesessen. Da haben wir auch mal die Gruppe Plus und so eingeladen. Und dann sagte Lutz Kirchenwitz 1978, wir machen jetzt auch ein Folklorefest in den Möglichkeiten des Hauses. Wer hat Lust, mitzumachen? Und da waren wir, Da habe ich mich also mit engagiert, habe gesagt, die Gruppen kenne ich und die finde ich gut und ich rede doch mal mit denen und habe sozusagen auf die Programmgestaltung einen zarten Einfluss genommen und da mitgemacht. Und dann war auch schnell klar, Wolfgang war ja das dann in Berlin, das wird unser Sprecher, oder war angesprochen und hat das gemacht. Und so hat das erste Folklore-Festival, wir hatten da auch eine, ich weiß immer nicht, ob Schottisch oder Irisch, also so eine Gruppe Dingelspike.
Dingelspike
war ein Festivalteilnehmer. Ja, ja. Also so eine internationale Komponente hatten wir auch. Aha. Und uns gab die Blues-Komponente mit Stefan Distelmann, also
Folk Blues.
Das war sozusagen ein bisschen breiter angelegter Folk-Begriff. Aber der Hof vom Haus der jungen Talente war voll. Die ehrenamtlichen Mitglieder, die da mitmachen, kannte man auch teilweise vom Festival des politischen Liedes. Da waren also welche, die sagten, da komme ich hin und also man müsste ja dann noch vielleicht Ordnungsgruppe oder dass ein Kaffee mal gereicht werden kann.
Also da gab es ganz viel Überschneidungen.
Da gab es personelle Überschneidungen, weil das also Thema ja nicht extra war.
Programmgestaltung, Festivalzeitung, also die Werkstattzeitung bei den Leipziger Folkwerkstätten später, das haben die Leute gemacht wie Jürgen Wolf und wie andere, die das auch beim Festival des politischen Liedes gemacht haben. Also hat Artikel geschrieben,
ja, aber die Grafik war nicht von Jürgen Wolf.
Die Grafik nicht, aber bei der Zeitung war er immer dabei.
Ach so, es gab dann so
Festivalzeitung.
Folkblatt oder so.
Festivalzeitung. Ja, also da gab es große personelle Überschneidungen, auch bei den Festivals.
Gut, wir müssen jetzt hier vorwärts kommen. Also insofern, das war sozusagen mein erstes Berliner Folkfestival. Dann hörte Lutz Kirchenwitz auf im Haus der jungen Talente, weil er sozusagen es gab 1979 im Juni ein Jugendtreffen in Berlin. Dazu gab es auch das Nationales Jugendfestival. Da gab es also auch verschiedene Veranstaltungsstätten, da gab es auch ein bisschen Geld zu verdienen. Ich hatte ein Zirkuszelt in der Parkhalle, ein Stück hinter war eine andere Bühne und es ist in Lichtenberg und den auf so einem Platz wurde eine große Volkstanzveranstaltung initiiert. Der Chef war Wolfgang Lein. Da gab es sogar mal
Mit Stoffel war.
Ja, und Stoffel, der hatte noch irgendwas anderes. Oder mit Stoffel vielleicht an der Bühne. Und da gab es sogar mal ein Wochenende, wo sich die Volkstänzer irgendwo trafen. In Dresden-Wachwitz, das ist so ein FDJ-Objekt. Und
Probetanz.
So eine Schule und da mal sich übten und das Ganze ein bisschen systematisierten. Also es waren schon welche, die über Tanzritte kannten.
Mhm. Ich war da. Aber nur ein paar.
Ich war nicht im Bachwitz. Also das war 1979 und da war dann die Frage im Juni, ist ja auch immer unser Berliner Folkfestival gewesen, machen wir das da? Und das wurde dann vorgezogen auf Anfang Mai, 5. Mai, habe ich mir gemerkt, was immer ein Wetterrisiko gibt, ist. Aber es ging noch gut, es war ein bisschen windig. Und wurde also mit dem neuen Leiter der Abteilung, Gerald Nössmann, wurde das zweite Festival durchgeführt. Ja, und das ging dann noch 3 Jahre weiter. Also 5 Festivals gab es insgesamt. Mhm. Und dann hatte sich das vielleicht auch, also bis 82, dann hatte sich diese größere Veranstaltung offenbar dann auch ein bisschen erschöpft, also man hast ja irgendein Talent. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein definitiver Grund war.
Es gab keine richtige Begründung. Nee. Es hieß irgendwie, an diesem Wochenende ist in Berlin ein Arbeiter-Jugendkongress.
Achso, also das Haus der jungen Talente stellte an dem Wochenende, die wir uns vielleicht vorstellten, die Kapazitäten immer zur Verfügung. Ja. Und da war das. Das Festival des politischen Liedes hat ja so einige Planstellen inzwischen, wie so die FDJ sich überhaupt zum Veranstalter entwickelte und da einen eigenen Zweig hatte. Rock für den Frieden musste ja auch für jemanden organisiert werden. Also wo waren wir jetzt?
Das Festivalbüro.
Das Festivalbüro hat dann den Auftrag gekriegt, auch im Sommer irgendwas hinzustellen. Sommer ist in Berlin auch immer ein bisschen veranstaltungstot gewesen. Und da gab es in Lichtenberg, auf der Stelle, wo Wolfgang den Berliner Volkstanz präsentiert hat, gab es dann da auch eine Veranstaltungsreihe, so 10 Tage oder 10 bis 14 Tage.
In Sommerferien.
Mhm. Da habe ich mich dann auch noch mit engagieren können. Da gab es ein bisschen noch Geld zu verdienen.
Also das war ein großes Festival mit allen möglichen Genres, also Folk und Jazz und Rock und Klassik, alles draußen.
Ja, da war die politische Einbindung, die im Februar manchmal bei der Einladungspolitik ein bisschen störend war, weil auch Lieder ja, kannst ja eigentlich, ist jetzt keine vorrangig politische Gruppe, aber natürlich sind die engagiert und man freut sich, dass sie sich zur DDR bekennen.
Sie sind keine
also, aber das Report war also auch nicht so. Also Moorsoldatenlied haben sie vielleicht auch gesungen. So. Mhm. Jedenfalls, aber wie, ach so, das war, warum das, dann hörte eben das Berliner Folkfestival auf, aber dann war die Zeit der größeren Veranstaltung vielleicht auch vorbei.
Es gab, muss man vielleicht eins doch noch sagen, auch wenn die Zeit fortgeschritten ist, es gab eine große Angst bei den Behörden vor Freiluftfestivals, weil man das nicht im Blick hat, weil sich da Publikum zusammenballt. Und es gab 1976, wenn mich recht erinnere, in Altenburg irgendwie 1000-Jahr-Feier. Und da waren ganz viele trunkene Jugendliche, die sich dann in dem Park da lagerten mit
den Schlafsäcken. Ja, die haben auch so eine Blues-Ecke oder sowas.
Und seitdem, und die Polizei, und also seitdem wurde das alles abgeblockt.
Und wir wurden natürlich auch bei dem Folklorefest gefragt, was werden denn da für Lieder gesungen und so. Da hat man also im Liederbuch schnell ein paar Titel abgeschrieben oder von einer Platte, die sie nachholen, hatte man ja die Platte.
Ja, ja.
Da konnte man die Titel reichen und dann waren alles zufrieden. Ich will noch mal kurz zum Berliner Folkfest. Also wir haben ja auch einladen können dort, wen wir wollten im Prinzip. Also wir haben natürlich die uns bekannten und bewährten Gruppen genommen. Und es gab dann so einen Trend, dass die sich bei uns verabschiedet hatten, dann nächste Woche in Erfurt. Also die waren ja auch die Termine abgestimmt, sodass wer Festival machte, sich auf einen freien Platz setzte. Niemand sagte dann, ich bin in Berlin. Das ging auch manchen Folkloristen gegen ihren Strich. Also wie am Anfang die Diskussion war, da wollen wir uns überhaupt auf eine Bühne stellen oder nicht zusammensetzen, dass das dann so doch ins quasi Kommerzielle ein bisschen abgleitet. Die haben natürlich auch Geld gekriegt, also insofern war es für einen Amateurmusikanten interessant, 6 Wochen hintereinander Cottbus, Erfurt. Erfurt war das größte Festival vielleicht. Erfurt im Rahmen des Krämerbrückenfestes hatten die auch Geld und eine Vorgänge gemacht. Also insofern ordnete sich Berlin da ein. Ja, und wir hatten natürlich die Spitzengruppen, also zähle ich mal auf, Volksländer, Wacholder, dann Liederlich, Brummtopf und die vielleicht eine Abspaltung, Seitensprung hatten wir da
Jams
ab und zu dabei, Jams. Das war sozusagen, aber es gab auch so Gruppen, die ich jetzt mal aus der zweiten Reihe sagen würde, Notentritt und sowas. Also wir hatten über die Jahre, hatten wir eigentlich alles, was Berlin überregional über seine Kreisgrenze geguckt hat.
Neuhaus nicht zu vergessen.
Ja, dann haben wir uns bemüht, das kam ja schon rein, wenn sich aus West-Berlin günstiger Zugriff ergab, versucht auch das ein bisschen zu erweitern. Dann hatten wir einerseits, das war aber so ein bisschen grenzwertig, so eine Kindergruppe dabei, die im Haus der jungen Talente geübt und geprobt hat. Und da haben wir gesagt, da machen wir mal ein Konzert. Oft, also bauen die mit ein in die Abfolge, dann haben wir eben auch 20 Minuten da wie ein Kinderchor gesungen. Oder haben auch mal eine Singegruppe genommen, die auch im Haus der jungen Talente geprobt hat. Jamila, also ist klar, wenn der Veranstalter, der formal das Haus auch war, sagte, wir haben hier ein Ensemble und wollen das mit einsetzen, könnt ihr da was machen oder so, da hat man sich auch nicht quergestellt. Aber Jamila hat ja noch ein folkloristisches Repertoire.
Es gab eine interessante Sache noch, die ein bisschen am Rande war, aber die wichtig ist aus meiner Sicht. Und zwar Axel Hesse, der Musikethnologe, der ist ja selber forschen gegangen. Und der hat also aus Ungarn mitgebracht, von der ungarndeutschen Minderheit, 2 Frauen aus Urkut, die dort mit ihrem siebenbürgisch-sächsischen Dialekt deutsche Volkslieder gesungen haben, bei diesem Folkfestival. Und dann war noch Friedel Dinse aus Röbel an der Müritz, eine Frau, die 200 Lieder im Repertoire hatte, die so singen konnte aus dem Kopf. Und die hat Axel Hesse da sozusagen vorgestellt als, das war natürlich für uns was Exotisches. Und die hat da auch nicht irgendwie ganz toll Mandoline gespielt. Die haben gesungen, a cappella. Mhm. Aber es war sozusagen so eine Anbindung an diese verklingende Tradition. Und das war... Das gab es eigentlich nur bei diesem Festival in Berlin.
Das wurde dann allerdings auch in kleinerem Raum im Keller, während im Hof vielleicht umgebaut, neu eingerichtet wurde, wurde das dann gesetzt sozusagen. Mhm. Aber das war immerhin...
Wo
das
wir auch wieder beim Gebäude angelangt wären, wo wir angefangen haben.
Ja, ich will zwei Sätze noch sagen. Mhm. Für mich war interessant, ich kannte zwar die gängigen Gruppen, aber wie sich das Repertoire darstellte, auch im Sinne Gesellschaftskritik und so. Mhm. Also so ein Lied, ich bin Soldat, doch bin ich es nicht gerne. Das wurde also von mehreren Gruppen ins Repertoire gehievt und so eine Sachen waren. Aber sonst hielt sich eigentlich die Gesellschaftskritik dort auch in Grenzen. Also vielleicht war was Aufmüpfiges dabei und so, was man sonst nie gesungen hat. Aber es war jetzt nicht so, dass es dazu Konfrontationen kam.
Ja, man hat das mit dem doppelten Boden gemacht.
Ja, das war immer so.
Jetzt zurück zu den Singegruppen. Bei den Singegruppen gab es im Laufe der späteren Jahre mehrfach Veranstaltungen, auch wo Leute eingeladen wurden, wo sich ein örtlicher Parteifunktionär beschwert hat, was ist es denn hier und was ist denn das und musste das sein? Und dann gab es da Aussprachen und so. Das gab es also bei den Völkerrüsten zumindest in Berlin. Nee, das muss man auch mal dazu sagen, obwohl da auch vermutlich Sicherheitskräfte sich das mit Interesse angehört haben.
Naja, es war ja sozusagen, weil es historisches Liedgut war, war es ja sozusagen gedeckt, konnte man immer sagen, Leute, was wollt ihr eigentlich?
Ja, das ist schon 200 Jahre alt.
Das zitiert ja auch Jürgen Wolf öfters, aber so nicht zu solchen Diskussionen, dass sich immer jemand beschwert hatte, was singt ihr denn da? Und man musste das dann rechtfertigen. Das gab es gar nicht.
Also in Berlin gab es das nicht. Wobei man sagen muss, ich bin Soldat, doch ich bin es nicht gerne. Da hat Erik Kross eine Fassung gesungen, die noch einen Zacken schärfer war. Ich bin Soldat und bin es mit Vergnügen. Mhm. Also das war dann schon sozusagen, da war dann schon doch ein bisschen klarer. Und wenn man noch Erik Kross dazu sieht, wenn er das singt, dann weiß man sehr genau, was gemeint ist.
Wenn ihr noch weitere Interviewgäste sucht in eurem Namen, würde ich also Reinhard Pfeffi Stender empfehlen. Weil der hat in Hoyerswerda richtig Veranstaltungsorganisation gemacht und dann auch sozusagen ist auch sehr folkorientiert. Und der hat dann auch mitgekriegt, wie es beim Publikum abflaut. Der hatte mir da mal seine Sicht dargestellt. Also den könnt ihr auch mal machen. Während ich habe dann aufgehört mit dieser Veranstaltungsorganisation. 82 Festival des politischen Liedes lief ja noch bis Ende der DDR. Mhm. Ich habe vielleicht noch bis 88 in irgendeiner Funktion da mitgemacht, aber das letzte Jahr, das stelle ich jetzt fest, wenn ich in den FZ blättere, kenne ich auch nicht mehr so. Mhm. Das hat sich dann so geändert, Familienbetrieb. Gut.
Okay. Na ja. Wollen wir vielleicht noch, weil wir stellen dann immer noch gerne am Ende die Frage an die Leute, was ist von dem Folk oder aus der Folkzeit jetzt noch in deinem Leben irgendwie hängen geblieben? Also wie hat dich das bis heute auch irgendwie beeinflusst?
Also erstmal spielen wir das hier auch manchmal, wir spielen auch andere Sachen, aber hier als Konserve zu Hause. Mhm. Und sozusagen meine Frau hat ja die Folkzeit auch gut miterlebt. Die hat noch beim Nachfolger des Festivals des politischen Liedes, dem Zwischenweltfestival, hat sie da auch noch mitgearbeitet und Veranstaltungen gemacht. Also da ist auch noch ein bisschen, da ist auch der Folk noch geblieben. Mhm. Dem war Wolfgang immer herzlich aufgeastritt und mein Musikverständnis, aber das rührt jetzt nicht daher, weil 76 ein Erwachen des Volks gab, sondern das ist durch meine, deshalb habe ich da erst durch diesen längeren Vorspann gemacht, durch meine Frühjugend, Musikerfahrung, Prägung gesteuert worden. Das hat sich gehalten und da ist, und als es natürlich zum Beispiel hieß, Volksländer tritt wieder auf, letztes Jahr, dann haben wir sofort in alten Kirchen, wir kannten auch dieses Festival, sofort was gebucht, dass wir das uns anhören mussten. Und das Volksländer ist ein gutes Beispiel. Die haben sich mit dem ganzen Vogt. Jürgen Wolf ist ja dann zu Du Sonnenschirm gegangen und bei dem neuen Programm habe ich mich gefragt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gibt ja eine Konserve, hat er das jetzt für sich geschrieben, die Lieder, und für die Gruppe Volksländer, oder ist das eigentlich ein Lied für Duo Sonnenschirm gewesen? Das sind ja so, sag mal, die kabarettistisch gefärbten neueren Texte. Und das war ja auch früher schon bei Volksländer. Da hat eben Jürgen Wolf ein Turolski-Lied genommen, 82, was sich kritisch mit der SPD, und eigentlich mit der SED sozusagen auseinandergesetzt hat. Und hat das vertont. Also der ist ja schon öfters zu. Erst waren vielleicht Textsprengsel in den Liedern, aber dann haben die, war denen das nie genug. Auch Wacholder ist ja zu eigenen Liedern übergegangen. Und haben sich dann auch musikmäßig erweitert. Dann stand eben ein kleines Keyboard mit auf der Bühne. Da war es dann nicht bloß die Mandoline und so. Dass das dann oft. Aber gut, auf die Frage, das hat sich gehalten. Und ich hatte mich dann auch immer so vom Lebensstil als Vogi bezeichnet. Also ich war kein harter Rocker oder so, bin zwar auch zu Rockveranstaltungen gegangen, also habe mir viel angeguckt. Ja.
Und du warst in Rudolstadt beim Festival?
Ich war ein paar Mal in Rudolstadt gewesen.
Das Exotischste war das offene Singen beim Wienerlied in Wien 2014.
Ja, also auf jeden Fall Vogi geblieben.
Ja. Das und die schön. Kinder werden auch, also Jonathan, der jetzt...
werden erzogen.
Und werden auch so erzogen, aber auch die anderen Kinder, wir haben ja vier, die waren mit bei Vogtfesten und so.
Na dann,
danke für den ausführlichen Einblick in dein Leben und deine Vogttätigkeiten, beziehungsweise eure.
In unsere Vogtzeiten. Gut.
Gut.
Ich danke für dieses nette Gespräch.
Wir danken auf jeden Fall und hoffen auch, unsere Hörerinnen und Hörer hatten ebenso Spaß, genauso wie wir. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall wieder.
Tschüssi.
Tschüss.